Hallo Marlene.
Hallo Max.
Willkommen zu Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
Wir sind heute hier remote und unsere Gästin ist Johanna Fenninger, Kinder- und Jugendanwältin aus Salzburg. Herzlich willkommen, Johanna.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen uns heute über das Thema unterhalten, Kinderschutz, Kinderrechte, Kinder- und Jugendschutz im weitesten Sinne und dem sozusagen ein bisschen mittlerweile leidigen Thema Social-Media-Verbot, in vielerlei Hinsicht leidig sozusagen, wie es diskutiert wird. Oder sagen wir mal so, leidig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir wollen uns heute um diesem Thema annähern, was sehr viele verschiedene Perspektiven hat. Und eine, die für uns extrem spannend ist, ist natürlich die der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die da auch eine ganz eindeutige Position in Form eines Positionspapiers bezogen hat. Und wir freuen uns jetzt schon sehr aufs Gespräch mit dir, Johanna.
Ich freue mich auch schon, danke.
Dann, genau, starten wir mal rein. Wir haben ja, also ich habe es gerade vor einem Vorgespräch schon gesagt, ich habe gleich gesagt, also wir müssen unbedingt eben die Perspektive der Kinderrechte da einbringen und darüber sprechen. Und ich muss auch dazu sagen, also eben Johanna, du warst eine so der ersten Gästinnen, die ich im Kopf hatte. Vor allem, weil gerade zu der Zeit, als wir das gestartet haben, habt ihr ja dieses Positionspapier rausgebracht. Und da war, also ich kann mich erinnern, so diese ersten Schlagzeilen, weil immer so Kinder- und Jugendanwältinnen sind gegen das Social-Media-Verbot. Dann gab es auch dieses eben das ZIP-2-Interview und genau, das war so eine Zeit natürlich, wo ich im ersten Moment dann auch so ein bisschen stutzig geworden bin und mir gedacht habe, okay, interessant. Also die eigentlich so für diesen Kinderschutz einstehen, die sagen, dieses Verbot wollen wir nicht. Aber ja, wir haben uns natürlich auch näher damit auseinandergesetzt. Und da merkt man dann schon, worum es eigentlich wirklich geht. Und genau das, also das ist jetzt so die erste Frage. Warum ist eigentlich so dieses Verbot aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft gerade kein guter Kinderschutz?
Ja, Max, du hast gesagt, wir haben eine eindeutige Position bezogen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen in dem Gespräch mit euch, dass ich da jetzt differenziere, wenn ich mich auf unser Positionspapier beziehe und wenn vielleicht auch meine eigene Meinung durchschwingt, weil wir sind eben 9 Kinder- und Jugendanwälte und Anwältinnen in den 9 Bundesländern. Wir sind unabhängig voneinander und uns ist es immer ganz wichtig, dass wenn es so ein wichtiges bundesweites Thema gibt, dass wir uns da zusammentun und dass wir schauen, dass wir gut mit einer Stimme auftreten, damit wir eben Kinderrechte österreichweit möglichst gut stärken können. Und es war, also das ist manchmal gar nicht so leicht, ja. Und gerade das Social-Media-Thema, das ist wirklich ein komplexes Thema, das man von ganz vielen unterschiedlichen Seiten her betrachten kann. Und es hat uns dann selber auch wehgetan, aber man ist es schon gewohnt, wenn man mit Medien arbeitet, dass man feilt dann, macht ein tolles 10-seitiges Positionspapier und die Headline ist dann Kinder- und Jugendanwältinnen gegen Social-Media-Verbot. Und so einfach kann man es nicht sagen. Ja. Wir sind, erstens einmal haben wir ein Problem mit dem Begriff Social-Media-Verbot. Ja, wir reden über Altersbeschränkungen. Wir sind nicht per se gegen Altersbeschränkungen. Altersbeschränkungen sind wichtig. Auch im digitalen Raum sind Altersbeschränkungen wichtig. Und wir fordern seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel wirksame Altersbeschränkungen, wenn es zum Beispiel um den Zugang zu jugendgefährdenden Inhalten geht. Das ist eine Katastrophe. Wir reden über Social-Media-Verbot und seit fast jetzt Jahrzehnten können junge Menschen mit einem Klick auf die wirklich verstörendsten pornografischen Inhalte zugreifen. Ja, also wir brauchen Altersbeschränkungen, aber eben der Begriff Social-Media-Verbot, der schwingt halt wieder so mit, die Jugend, die macht was falsch, ja, und deswegen müssen wir ihnen was verbieten. Also das ist der eine Punkt, der uns wichtig war. Und der zweite Punkt ist, also Marlene, du hast gesagt, wieso ist ein Social-Media-Verbot kein wirksamer Kinderschutz? Also eine Altersbeschränkung, eine wirksame Altersbeschränkung kann eine ganz wichtige Maßnahme sein, aber eben nur eine von vielen, weil man muss dieses Thema Social Media und digitale Nutzung, das ist ein sehr komplexes Thema, man braucht da mehrere Dimensionen, auf denen man arbeitet. Und deswegen war uns eben wichtig, im Positionspapier darzulegen, auf welchen Ebenen unserer Meinung nach gearbeitet werden muss und was uns auch ganz, ganz wichtig ist, dass eben auch mit den Betroffenen gearbeitet wird, dass eben nicht über die Köpfe von Kindern und Jugendlichen hinweg entschieden wird, sondern dass wir sie mitnehmen bei diesem Diskurs.
Du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, die für mich extrem wichtig sind. Einerseits die Reaktion der Medien auf das Papier war, das zu verdichten auf eine Headline in Form von Kinder- und Jugendanwaltschaft gegen Social-Media-Verbot, was ja implizit auch sagt, ja, die wollen jetzt das, also übersetzt heißt es ja, ja, die wollen jetzt auf gar keinen Fall, dass man da was zudreht, das soll jetzt so weitergehen wie bisher. Mhm. Und du hast ja jetzt eindeutig auch klar gesagt, hey, so einfach ist es nicht, weil die Art und Weise, wie wir zu der gewünschten Lösung kommen, ist aus der Sicht der KIA nicht die richtige, wenn wir einfach in Form dieses Social-Media-Verbots da das medial verhandeln, das grundsätzlich verhandeln und das Problem betrachten. Und das Zweite, was ich jetzt gehört habe, ist, dass der Begriff Social Media ist problematisch, weil er das eigentliche Problem sozusagen nicht richtig umreißt oder sozusagen das Framing falsch setzt. Wie setzen wir denn jetzt das Framing richtig? Was sind denn jetzt die Themen, worauf wir eigentlich schauen sollten? Und wenn du jetzt in einer Idealwelt sagen könntest, so und so müsste es funktionieren aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes, wie müsste das funktionieren?
Also ich muss mich sehr oft als Kinder- und Jugendanwältin zu vielen unterschiedlichen Themen äußern und ich bin ganz oft nicht die Expertin fachlich für dieses Thema. Ich bin eine Expertin im Bereich Kinderrechte. Ich glaube, es wäre der richtige Zugang einerseits eben auf mehreren Dimensionen, einerseits mit Expertinnen sich auszutauschen. Es gibt in Österreich wirklich sehr viele Expertinnen im Bereich digitale Medien, Internet und Jugendschutz. Also ich möchte jetzt zum Beispiel nur zum Beispiel Safer Internet Österreich nennen. Ich bin jetzt ein bisschen verspätet zu diesem Termin gekommen, weil ich war gestern bei einer Veranstaltung und habe da ein voll das nette Kinderbuch gefunden und mir mitnehmen dürfen. Das heißt der Online Zoo. Und da habe ich jetzt vorher kurz durchgeblättert. Das ist eben von Safer Internet, von der Europäischen Union gefundet. Und auch die ISPA, die Internet Service Providers Austria, haben da mitgearbeitet. Und es ist so ein tolles Kinderbuch, ja, wo es eben um die Gefahren und Herausforderungen, aber auch den Nutzen von digitalen Welten geht für Kinder. Ich schätze also sicherlich ab dem Volksschulalter, total cool erklärt, ja. Also es gibt viele Expertinnen und Experten, die man, mit denen man sich zusammensetzen sollte, um zum Beispiel mal zu klären, hey, wo gibt's denn wirklich die Risiken? Ja, was, also wenn wir über eine Altersbeschränkung für Social Media Dienste reden, welche Social Media Dienste haben wir denn da eigentlich vor Augen? Und wenn wir Risiken identifiziert haben, wo haben wir den Nutzen? Ja, wo haben wir Services, Dienste, von denen unsere Kinder und Jugendlichen profitieren, die wichtig sind, dass sie sich damit auskennen? Und wie können wir jetzt am besten das auseinanderdröseln, dass wir datenschutzkonform die Risiken minimieren und aber nach Möglichkeit das den Nutzen für die Kinder und Jugendlichen erhalten? Und eben, was auch ganz wichtig wäre, auch in einem zweiten Schritt, wäre halt dann auch die betroffenen Kinder und Jugendlichen mitzunehmen. Ich meine, wir hatten immer sehr, sehr hohes Medienecho mit unserem Positionspapier. Das waren mehrere glückliche Umstände. Und wir hatten jetzt tatsächlich auch Austausch mit dem zuständigen Kabinett, das für die Digitalisierung zuständig ist. Und es hat jetzt auch Partizipationsrunden gegeben in Wien, wo Jugendliche ab 17 Jahren eingeladen wurden, auch also ihre Meinung kundzutun oder mit ihnen gearbeitet wurde. Ich war leider selber jetzt nicht beteiligt. Ja, aber da muss man auch sagen, Jugendliche ab 17 zu befragen, wie steht sie jetzt zum Social-Media-Verbot? Also die meisten 17-Jährigen, die wir so gefragt haben, die sagen, ja sicher, super, verbietet es. Und wenn man einen 12-Jährigen fragt, der sagt, na bitte nicht. Ja. Also man müsste dann schon auch die Zielgruppe fragen, die tatsächlich betroffen ist dann auch von einem Social-Media-Verbot. Und der nächste Schritt wäre dann vor allem, wenn man eben jetzt von den Altersbeschränkungen einmal weggeht, was für andere Begleitmaßnahmen braucht es? Wo müssen wir zum Beispiel Medienbildung stärken? Wo müssen wir die Elternarbeit stärken? Weil eben die Altersbeschränkung, also irgendwann, also wenn eine Altersbeschränkung, ja, da positionieren wir uns ganz klar, dass maximal bis zum 14. Lebensjahr. Das heißt, spätestens ab dem 14. Lebensjahr haben wir dann Jugendliche im digitalen Raum und wir müssen sie darauf vorbereiten, dass sie sich sicher und selbstbestimmt in diesem digitalen Raum bewegen können. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch kompetente Eltern. Und wir haben, wenn wir über, also es ist eben ein sehr vielschichtiges Thema, es kommt sehr viel, wenn wir über digitale Risiken reden, ja, dann reden wir ja auch nicht nur darüber, dass jetzt Teenager sich im digitalen Raum bewegen, sondern wir haben Kleinstkinder, die im Kinderwagen sitzen mit dem Tablet in der Hand. Wir haben Kinder, Babys, die auf eine Interaktion angewiesen sind mit ihren Eltern, damit sie sich gesund entwickeln können und die diese Interaktion nicht mehr bekommen, weil die Eltern selber sehr stark am Handy hängen und da gefangen sind. Ja. Also das ist so ein vielschichtiges Problem. Und ich bin einfach immer sehr, sehr skeptisch, wenn seitens der Politik mittels Verboten einfache Lösungen proklamiert werden, die dann de facto nicht den Schutz bringen, den es braucht.
Das ist auch der Grund, warum ich das Thema als leidig bezeichnet habe, weil ich glaube, dass es sozusagen die Art und Weise, wie wir jetzt darüber diskutieren, die falsche ist. Grundsätzlich medial oder sagen wir mal in keine Richtung führt, wo ich glaube, dass es zu einer Lösung beiträgt. Jetzt hast du einen ganz entscheidenden Punkt gesagt. Klarerweise sozusagen die Betroffenheit. Oder da geht es ja ganz stark um das Thema Betroffenheit. So, wenn man 17-Jährigen oder 17-Jährige fragt, mal, wollen wir ein Social-Media-Verbot, dann würden die sagen, ja, natürlich, klar, macht total Sinn. Wenn man 12-Jährige oder 12-Jährigen befragt, würden die sagen, nein, auf keinen Fall. Es klingt zwar jetzt so selbstverständlich, aber wo kommt denn diese Diskrepanz her in den Altersgruppen? Was ist denn, ist es wirklich nur die Betroffenheit? Weil grundsätzlich ist es ja auch so, wenn ich die meisten Eltern frage, dann würden die ja wahrscheinlich ein Social-Media-Verbot, auch wenn es total verkürzt behandelt wird jetzt, trotzdem befürworten, weil ich ja glaube, dass sowas mitschwingt wie so eine so ein implizites Verständnis von, ich möchte jetzt einfach, dass mein Kind nicht diesen Inhalten ausgesetzt ist, die ich nicht möchte, dass es sieht und mitbekommt und dem ausgesetzt ist und diese Engagement-Parameter alle mitnimmt und diese For You-Algorithmen und so weiter. Und gleichzeitig möchte ich einfach, und das kann ich aus meiner eigenen Perspektive sagen, mich jetzt nicht auch noch um das Thema kümmern müssen, im Sinne von sozusagen als Eltern habe ich so das Gefühl, es ist eh schon relativ viel zu organisieren. Jetzt hat man manchmal so das Gefühl, jetzt muss ich das auch noch machen. Ja? Das heißt, die erste Frage, glaubst du, wo kommt dieser Betroffenheitsunterschied her im Sinne von, ist es wirklich nur, ja, ich habe es durchlaufen, ich weiß, wie schlecht es ist als 17-Jährige, verbietet es? Und das andere ist Thema Elternrolle, die selber oft damit problematisch Medienumgang haben. Wo siehst du da dieses Betroffenheitsthema wie aufgefangen?
Also in Bezug auf die Betroffenheit der Jugendlichen, ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Jugendliche gibt, die, aber natürlich ist der Status quo momentan wenig bis gar nicht zufriedenstellend. Ja, also wir haben eine große Belastung nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene durch einen nicht geregelten digitalen Raum. Und es gibt sicherlich viele Jugendliche, die haben das selber durchlebt, sehr unkontrolliert, vielleicht auch noch in einer Zeit, wo das Thema noch viel weniger auch bei den Eltern präsent war. Oder auch eben, man muss dazu sagen, es gibt ja auch hier eine ganz große digitale Kluft. Ja. Also wir haben einfach auch abhängig also vom sozioökonomischen Status der Familien sehr unterschiedliche Kompetenzen bei den Eltern, die eigenen Kinder zu begleiten oder zu unterstützen oder auch zu reglementieren. Ja. Und ich glaube, es gibt schon noch viele Jugendliche, die haben sich selber sehr allein gelassen gefühlt und haben wahrscheinlich auch entsprechend schlechte Erfahrungen gemacht und sagen jetzt aus dieser Perspektive heraus, also naja, also da müssen wir die unter 14-Jährigen zum Beispiel davor schützen oder unter 16-Jährigen, wenn man jetzt einen 17-Jährigen fragt. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch bis zum gewissen Grad ganz natürlich, dass wenn man ältere Jugendliche fragt über Reglementierungen, die Jüngere betrifft, dass sie da sehr großzügig sind, dabei zu sagen, ich bin eben selber auch Mama von Zwillingen mit 11 Jahren, ja, und ich kann mich noch so erinnern, wie sie mit der Volksschule angefangen haben und dann über die schlimmen Viertklässler geredet haben, die so wild sind und die so arg sind, ja, und wie sie dann aber selber in der 4. Klasse waren, wie sie dann über die Erstklässler geredet haben, die so respektlos sind. Also das ist, glaube ich, bis zum gewissen Grad einfach ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess, sich immer von, also sowohl nach oben von den eigenen Eltern zum Beispiel abzugrenzen, also von zur älteren Generation hin, aber auch zu jüngeren Generationen hin sich abzugrenzen. Genau. Also das, glaube ich, spielt eine Rolle, wenn man jetzt sich die Betroffenheit oder Nicht-Betroffenheit der Jugendlichen anschaut. Zur Betroffenheit der Eltern, auch da kann ich eben auch als Mutter sagen, ich kann das total nachvollziehen. Also das, manchmal denke ich mir selber auch, boah, es wäre am besten, es wird alles verboten, ja. Oder auch so dieser Gedanke, wie viel leichter hätten es unsere Kinder, also welche Vorteile hätten unsere Kinder, wenn das Handy nicht da wäre. Also man muss jetzt dazu sagen, dass, jetzt ein kurzer Schwenk in mein Privatleben, ja, dass mein Mann, also der Vater von meinen Kindern und ich, wir sind beide relativ medienaffin, waren das schon immer. Mein Mann ist war ursprünglich Sozialarbeiter und Medienpädagoge, hat sich inzwischen weiterentwickelt beruflich, macht jetzt ganz was anderes, ja, aber also da ist ein sehr hohes technisches Know-how da. Und gleichzeitig ganz viel medienpädagogisches Wissen. Ja. Also ich bin, glaube ich, was so die Begleitung unserer Kinder angeht, enorm gut aufgestellt. Und wir haben uns relativ früh dafür entschieden, unseren Kindern Smartphones zu geben. Auch allein aus dem Aspekt heraus, dass wir kein Festnetztelefon zu Hause haben. Ja. Und irgendwann wir uns gedacht haben, wenn wir nicht da sind, wir wollen, dass unsere Kinder uns anrufen können. Und wir wollten weg von Tony-Boxen, ja. Wir wollten, dass unsere Kinder Spotify nutzen können. Also es ist ja so viel Nutzen da, ja. Und das heißt, unsere Kinder haben relativ früh Handys bekommen, aber total stark reglementiert, ohne Social-Media-Dienste am Handy. Es ist trotzdem für uns so herausfordernd. Es ist so schwierig. Und ich verstehe das auch total, dass jeder Elternteil, also Eltern haben natürlich eine Verantwortung, man darf die Eltern auch nie aus ihrer elterlichen Pflicht heraus entlassen, ja, das ist ganz klar, aber man muss das trotzdem zu eingestehen, es ist eine massive Herausforderung und wir brauchen hier, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ja, wir brauchen alle Player, wir brauchen die Eltern, wir brauchen die außerschulische Jugendarbeit, wir brauchen das Schulsystem, wir brauchen den Bund, die EU, ja, es ist ja auch ein globales Thema, ja, wir werden dieses Thema nicht mit einer Maßnahme und mit einem Adressaten handeln können. Und gleichzeitig auch aus dieser Perspektive, ich meine, man muss dazu sagen, ja, also vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen auf die Auswirkungen von Social Media Nutzung oder digitalen Medien. Habe ich eh schon im Vorgespräch gesagt, ich bin Juristin, ich bin keine Psychologin, aber ich habe mich halt jetzt auch mit dem Thema recht viel auseinandergesetzt. Und es gibt sowohl für die negativen psychischen Auswirkungen als auch für die positiven Aspekte Belege. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark auch davon ab, wie gut ist der Medienkonsum begleitet. Ist es ein wirklich total unkontrollierter Medienkonsum und habe ich vielleicht eben Kinder, Jugendliche, die eh schon aus einem belasteten familiären Umfeld kommen oder die sonst psychische Belastungen oder Erkrankungen mitbringen. Also ein erhöhter problematischer Medienkonsum ist circa bei 10% der Jugendlichen gegeben in Österreich und oftmals ist es ein Symptom, eine Auswirkung von schon einem bestehenden Problem, das da ist. Also ich habe zum Beispiel ein Problem in der Schule mit Mobbing, ich habe einen Schulabsentismus, der sich daraus entwickelt, und dann ist die logische Folge ein total überhöhter, problematischer Medienkonsum. Ja. Und ich kann es aber jetzt nur so, ich meine, es ist jetzt auch anekdotisch, ja, aber ich denke mir das wirklich oft bei meinen Kindern, wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel wie ihre Englischkenntnisse sind, oft was für Fakten die rausschmeißen oder auch Diskussionen, die ich mit meinen Kindern führen kann, die wären mit mir so nie möglich gewesen, weil die einfach schon auch einen unglaublichen Wissensschatz haben, auf den sie zurückgreifen können. Ja? Und das ist mir schon wichtig, dass man das immer so ein bisschen ja, beides im Auge behält. Ja? Ja, es ist schwierig und gibt total viel problematische Inhalte, aber es ist halt auch Faktum, wir leben in einer digitalen Welt, wir haben viele positive Aspekte und wir müssen einfach unsere Kinder möglichst gut begleiten darin, dass sie sich in dieser Welt zurechtfinden. Und wenn ich noch, Entschuldigung, jetzt noch einen Satz und dann lasse ich euch wieder fragen, was mir so wichtig ist, einfach in meiner Rolle als Mutter oder uns als Eltern ist, unseren Kindern auch zu vermitteln, wenn ihr auf etwas stößt, ja, was nicht altersgerecht ist, was euch verstört, dann ist es nicht eure Schuld und ihr könnt zu uns kommen. Ja? Also mit allem, ja. Egal, was euch passiert im digitalen Raum, egal, worauf ihr stoßt, ihr könnt zu uns kommen. Und das setzt einfach ein gewisses Vertrauensverhältnis voraus. Und das setzt auch voraus, ich sage auch bei vielen Inhalten, die meine Kinder konsumieren, was ist das für ein Blödsinn? Ja, aber das ist total normal. Ja, meine Eltern haben auch zu mir damals gesagt, was hörst du für Musik? So Popmusik, ja, das ist nicht zu vergleichen mit der klassischen Musik oder wenn da eine echte Gitarre spielt, ja. Aber das sind halt die Unterschiede, die sind ganz normal. Und aber da sozusagen trotzdem auf Augenhöhe mit den Kindern und Jugendlichen zu kommunizieren und diese Verbindung aufrechtzuerhalten, ich glaube, das ist der große Auftrag, den wir als Eltern auch haben.
Du hast ja jetzt auch zwei Sachen gesagt, die eben, also erstmal dieses Gesamtgesellschaftliche, du hast gesagt, wir müssen sie begleiten. Und oft ist es natürlich so, wenn es heißt, wir müssen sie begleiten, dann ist es schon so, gerade auch Familienthemen werden natürlich auch sehr gerne so ins Private verlagert. Das ist jetzt einfach euer Problem, das ist dieses Elternproblem, das ist dieses Familienproblem, aber es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und da ist natürlich auch die große Frage, und das ist was bei euch im Positionspapier ja auch rauskommt und das, was ja auch immer wieder gesagt wird, ja, aber was ist jetzt eigentlich mit den Plattformbetreibern? Und du hast dann auch noch gesagt, es ist nicht eure Schuld, wenn ihr sowas seht. Also das ist ja eben, da spielt ja noch was viel Größeres mit in dem Ganzen. Mhm. Und ja, also die Frage ist, also wie ist da eure Position und was da auch da so euer Vorschlag ist, weil ich finde, das ist so eine der schwierigsten, eines der schwierigsten Sachen in der ganzen Sache. Ja. Mhm.
Ja, also es ist schwierig, gar keine Frage. Es ist herausfordernd. Wir fordern in unserem Positionspapier, dass einerseits auf österreichischer Ebene wünschen wir uns eben, dass man wirklich jetzt nicht Schnellschusslösungen macht, sondern eben schon sich auf, also da schaut, was wird auf der europäischen Ebene entwickelt, an Altersverifikationen, die dann auch datenschutzkonform sind, die funktionieren, die verlässlich sind. Ich meine, Australien, finde ich, ist so das Worst-Case-Szenario, wie sie es gemacht haben, dass sie nämlich den Plattformen die Verantwortung und das Pouvoir gegeben haben, die Altersbeschränkungen zu regeln. Und damit gibt vielleicht man den Plattformen sehr viel, ja.
Vielleicht muss man da kurz einhaken. Also Australien hat das Social Media Verbot durchgesetzt und hat leider legislativ gesagt, naja, die Plattformen müssen selbst dafür sorgen, dass sie sicherstellen, dass niemand unter 14 Jahren auf die Plattformen kommt, was im Umkehrschluss bedeutet hat, dass Und manchmal glaubt man dann wirklich, es wäre eigentlich der Plan gewesen, das zu tun, an noch mehr Daten, vor allem biometrischen Daten und natürlich nicht nur biometrische Daten von Kindern, sondern natürlich auch von Erwachsenen, die sich ja auch reglementieren, also sozusagen verifizieren müssen, hey, ich bin alt genug, ich darf das nutzen. Und das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass ich jetzt sage, ja, ich ermögliche jetzt auch noch Meta und Amazon und ich weiß gar nicht, Amazon ist in dem Fall, glaube ich, nicht betroffen, aber Google, Meta, TikTok und so weiter noch die Möglichkeiten, jetzt Zugang zu noch mehr biometrischen Daten zu bekommen. Also der Hinkefuß bei dieser Lösung ist, wir lagern die Verantwortung aus an die so und so technologisch kontrollieren, und im Umkehrschluss bedeutet es eigentlich so ähnlich wie diese Scams mit lad ein Bild von dir aus der Kindheit hoch, was im Prinzip ja auch ganz viel dafür da ist, zu sagen, wir haben wie altern Leute, um KI-Mechanismen zu trainieren. Heißt es jetzt so, oh ja, hoppla, nicht ideal. Und noch dazu, die Jugendlichen sind ja auch findig, klarerweise, und finden Mittel und Wege, wie ich mir mit KI-Avataren, die ich dann altern lasse, die KI auch überlisten kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt alt genug dafür, obwohl ich es vielleicht eigentlich noch nicht bin. Also um es einzuordnen, der Wunsch war der Vater des Gedanken in dem Fall und ist massivst in die Hose gegangen und hat sich nicht so bewahrheitet, wie man sich erhofft hätte.
Ja, genau. Ja, und genau, und in der EU gibt es ja den Digital Services Act von der EU, ist eine Verordnung, die ist unmittelbar anwendbar und verpflichtend und verpflichtet eben Plattformdesigner oder Plattformbetreiber, Mechanismen oder Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vorzunehmen und einzuführen. Und da läuft momentan, glaube ich, wahnsinnig viel, was ich so immer am Rande noch mitbekomme in diversen Gesprächen. Ja, also die Europäische Kommission erarbeitet Richtlinien, die sozusagen wie eine Auslegung des Digital Services Act sind. Ja, letztendlich, das Problem ist schon auch, dass meines Wissens nach dann es die Aufgabe der jeweiligen Staaten, in denen die Plattformbetreiber ihre Sitze haben, ist dann auch dafür auch zu schauen, dass diese Vorschriften dann auch eingehalten werden. Aber also das ist unsere Forderung, ja, dass man einfach schaut, dass diese Regelungen, die es gibt, dass man da wirklich alles dran setzt, dass die durchgesetzt werden, enforced werden, ja, und eingehalten werden mit hohen Strafen, ja. Und ich meine, da tut sich schon einiges. Es gibt immer wieder auch Prozesse jetzt schon in den USA, wo Plattformbetreiber zu hohen Geldstrafen verurteilt worden sind, weil zum Beispiel sie, also ihnen vorgeworfen wurde, dass sie bewusst suchtmachende Algorithmen und Maßnahmen eingesetzt haben in ihren Plattformdesigns, die eben dann zu einer Schädigung von Personen geführt haben. Und auch da, also da gibt's wirklich, da läuft momentan schon ganz viel. Und ich, also für mich ist, also ich habe da so einfach diesen Glauben und diese Vision, ja, dass wir leben in einer Welt, die Ausgestaltung dieser Welt, ja, und welche Rechte gelten, wie man Menschen und Menschenwürde achten muss, das können wir nicht Konzernen überlassen. Und das ist für mich jetzt völlig egal, ob ich jetzt über die physische Welt draußen rede, ja. Also man würde auch niemals zum Beispiel auf die Idee kommen, wenn sich irgendwo in einem Ortsteil in Salzburg ein großes Unternehmen ansiedeln würde, das wahnsinnig viel Geld, ja, in die Stadt hineinspült, weil sie ganz viele Beschäftigte hat, ja, denen niemals überlassen zu sagen, okay, jetzt regelt's ihr, darf man auf der Straße draußen Kindern einfach nachrufen oder Frauen sexuell belästigen oder und genauso denke ich mir, ist der digitale Raum ein Raum, den wir nutzen, und wir dürfen es einfach nicht den Plattformen zu überlassen, vorzugeben, welche Gefahren dort in Ordnung sind oder geahndet werden oder ob da Verantwortung dafür übernommen wird oder nicht. Ja? Und jetzt ich glaube einfach, ja, bitte.
Jetzt hast du ja einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt, im Sinne von, wir dürfen also jetzt keinesfalls einem Unternehmen überlassen, zu sagen, wie wir Gesellschaft organisieren, weil was dabei rauskommt, sehen wir ja jetzt. Und auch wenn es sozusagen in den Extremfällen 10% problematisch betrifft, sozusagen oder wahrscheinlich geht es da um sehr extreme Nutzungsverhalten. Grundsätzlich merkt man ja, es ist ein virulentes Thema und es scheint ja doch problematischer zu sein in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext als nur jetzt diese ganz extremen Randbeispiele. Also das heißt so übersetzt, wir merken ja alle, es tut uns nicht besonders gut, auf Social Media zu lange rumzuhängen. Prinzipiell ist es so, es gibt ja eigentlich gesetzlich jetzt schon den Schutz von 14 Jahren auf WhatsApp und so weiter und so fort und wir wissen ja auch, wie gut das funktioniert, nämlich genau gar nicht. Woran liegt denn das eigentlich? Also sozusagen, du hast jetzt eh schon angedeutet im Sinne von Geldstrafen, die nicht da sind und so, aber woran liegt es eigentlich, dass es sozusagen einfach nicht klappt, wenn der gesetzliche Schutz prinzipiell eh schon da ist? Und was müsste man tun, dass er besser eingehalten ist?
Ich glaube, dass vor allem der Schutz nicht, also dass dann nicht genug differenziert wird bei den Angeboten. Also ich habe es jetzt eh vorher schon auch zum Beispiel mit Spotify genannt, dass meine Kinder, also mein Anliegen oder unser Zugang war es, dass wir wollen, dass unsere Kinder Spotify zum Beispiel nutzen können, damit sie auch nicht immer abhängig sind davon, dass sie sich einzelne Hörspiele kaufen müssen, ja, sondern da auf eben diesen Schatz zugreifen können. Jetzt gibt es bei Spotify zum Beispiel gibt's eine Einstellung Spotify Kids. Das kann man relativ leicht als Elternteil einstellen. Die Konsequenz ist, dass dann zum Beispiel so Dinge wie Nirvana nicht gehört werden können, weil wegen Explicit Language, also Schimpfwörtern im Text oder halt vielleicht auch, wenn man es wirklich versteht, ja, und sich durchliest, auch durchaus bei Nirvana verstörende Texte. Das wäre einfach für unsere Kinder nicht mehr gangbar gewesen, ja, dass die nur noch Benjamin Blümchen sich anhören. Und der Outcome ist, dass unsere Kinder Spotify den Vollzugang haben und wir halt einfach ihnen versuchen, also da wirklich auf ihre Compliance spielen und versuchen ihnen das auch zu erklären, wieso wir bei gewissen Dingen sagen, hey, wenn wir wir schauen uns schon an, was hören sie, ja, und wenn das was ist, wo wir das Gefühl haben, das passt nicht für sie, dann sagen wir ihnen das auch und erklären ihnen, wieso wir das nicht wollen, ja, und ich glaube, oder bei YouTube ist es das Gleiche, ja. Also ich finde, das YouTube ist so ein gutes Beispiel, wo man wirklich sagen kann, wie stellt man sich das dann eigentlich vor mit einer Altersbeschränkung, ja? Weil YouTube hat von diesen ganz problematischen Kurzvideos, die wirklich so ein hohes Suchtpotenzial haben, geht es hin bis zu Bildungsmaterial, ja, also wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft, wir haben Informationsfilme auf YouTube gespeichert, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Ich finde das total blöd, wenn jetzt zum Beispiel kein 10-Jähriger sich unseren Film für Volksschüler anschauen kann über die Kinderrechte. Und wie differenziert man aber da? Und ist es realistisch, dass jetzt zum Beispiel bei uns, ja, uns war sehr wichtig, dass unsere Kinder auf ihren Handys kein YouTube installiert haben oder dass das gesperrt ist. Aber klar, wir haben das Familientablet, wo YouTube drauf ist. Und es ist total unrealistisch, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Altersbeschränkung für YouTube bis 14 oder 16 Jahren kommen würde, wir nicht trotzdem 8-Jährige oder 10-Jährige oder von mir aus auch 3-Jährige haben, die de facto vor YouTube sitzen. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wenn man, und das ist natürlich, eine Altersbeschränkung einfach rein nach Plattformen zu machen, ist natürlich wesentlich einfacher, als die Inhalte auf Plattformen entsprechend den jeweiligen Alter und der Eignung freizugeben. Weil damit brauchst du jemanden, der diese Inhalte sichtet, kuratiert, der dabei ist. Aber letztendlich, glaube ich, brauchen wir auch diese Verantwortung, dass jemand wirklich sich, also dass zum Beispiel YouTube sagt, okay, also wir verdienen sehr, sehr gutes Geld, ja, damit mit den Inhalten, die darauf geladen werden. Es gibt auch viele User, die enorm gutes Geld damit verdienen, mit dem Content, den sie produzieren. Ja, aber da braucht es dahinter in irgendeiner Form einen Mechanismus, dass wirklich alles, was darauf geladen wird, auch angeschaut wird und entsprechend schnell entfernt wird, wenn es irgendwie Menschenrechte oder sonstige Rechte verletzt, ja, oder halt eben auch entsprechend dem Alter gut eingeschätzt wird. Und das bräuchte man durchgängig für alle Plattformen.
Da sind wir jetzt dann bei der Diskussion dann fast schon wieder bei den Upload-Filtern. Und die Frage ist, wie sehr geht es um freie Meinungsäußerung, Einschränkung der freien Meinungsäußerung hin zu dem Thema Rechenschaftspflichten, die eigentlich auch jeder Verlag erfüllen muss und wo ich sagen muss, bei Plattformen, die viel kleinere Reichweiten haben, sei das jetzt eine Tageswochenzeitung und sowas, die haben viel strengere Auflagen, was sie veröffentlichen dürfen und was sie redigieren müssen, im Sinne von welche Pflichten und Rechte sie haben, im Vergleich zu YouTube, die eine deutlich größere Reichweite mitbringen. Das heißt, was ist denn da aus eurer Rolle der Wunsch? Geht es da um, also sozusagen, wenn ich jetzt da der Gegner wäre, würde ich sagen, ja, Moment, aber ihr könnt ja nicht der Verantwortung, also sozusagen jetzt YouTube das in die Verantwortung überlassen, zu beurteilen, ab wann mein Kind etwas sehen darf oder welche Dinge ich wie sagen darf. Weil wir sind ja da immer in so einem schmalen Grad zwischen Verantwortlichkeit der Veröffentlichung, also sozusagen, wann schränke ich Meinungsfreiheit ein oder wann schränke ich im Prinzip auch gesellschaftliche Meinungsbildung ein für Dinge, die mir unpopulär erscheinen, deswegen reihe ich sie zurück, was aber dann schon sehr, sehr nah bei den Mechanismen von autokratischen Systemen ist, die Meinungsfreiheit sehr stark, also absolut einschränken. Mhm. Und der Sache von dem Schutz, der Sicherheit und so weiter, dieser betroffenen Gruppen auf diesen Plattformen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir sozusagen da Dinge vermischen und behaupten, also sozusagen die Größe der Plattformen tatsächlich Infrastrukturgröße erreicht hat und wir sie aber eigentlich behandeln müssten wie Verlage, die deutlich stärker auch in die Verantwortung gehen müssen, welche Inhalte tatsächlich auf diesen Plattformen verbreitet werden und vor allem warum. Weil, wie du ja richtig gesagt hast, wir haben das Thema, YouTube verdient ja nicht schlecht Geld damit, ne? Also wir haben ja jetzt sozusagen da ein Unternehmen, was wahnsinnig reich ist und sehr, sehr viel Geld mit unserer Aufmerksamkeit verdient und im Endeffekt ja auch da ganz stark an einem Businessmodell partizipiert, was klassisches Verlagsmodell ist. Also wir verkaufen Werbung in Form von Aufmerksamkeitsbindung und das ist das, was hauptsächlich das Geld bringt. Gleichzeitig wickelt sich YouTube, Insta, Meta, all diese Konzerne raus, wenn es um das Thema geht, ja, was die User da machen, das ist nicht unser Thema. Also es tut uns furchtbar leid, ja. Das heißt, es ist so ein bisschen Cherry-Picking aus beiden Geschäftsmodellen, wo ich aber möglichst viel Verantwortung von mir weise. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wo wir einen ähnlichen Vergleich haben über, das kommt ja dann noch dazu, dass diese Intimität der Daten, die da generiert werden und in Form von Profilanlegungen, die dadurch für uns entstehen, also diese immer größer werdende Individualisierung, bedeutet ja auch, dass übersetzt einfach Plattformen wahnsinnig viel über uns wissen. Und dann gleichzeitig der Punkt kommt, überall da, wo solche Informationsgefälle oder Wissensgefälle da sind, haben wir ja ganz starke Pflichten eingeführt in Form von, wenn ich mich einem Anwalt anvertraue, dann muss diese Person, darf die das nicht gegen mich verwenden, weil sie sonst ihre Lizenz zum Anwaltsein verliert. Und das ist auch gut so, weil sozusagen oder Ärztinnen und Ärzte, wenn ich krank bin, dürfen die das natürlich nicht dafür verwenden, mir dann sozusagen das zu meinem Nachteil nutzen, wenn sie über Krankheiten von mir Bescheid wissen. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass Google, glaube ich, mittlerweile in einer Menge Daten von uns gesammelt hat, wo sie gewisse Dinge viel genauer vorhersagen können als die meisten Versicherungen, die meisten Gesundheitsorganisationen dieser Welt. Und gleichzeitig schaffen wir es irgendwie nicht, da dieselben Pflichten anzulegen. Gibt es aus deiner Ansicht, das ist jetzt sozusagen ein bisschen weg von deiner Rolle und wahrscheinlich geht es halt sehr um deine private Einschätzung, aber gibt es aus deiner Sicht einen Grund, warum es uns einfach nicht gelingt? Warum schafft man das nicht?
Also ich glaube, also ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz, also bevor ich aus meiner Rolle rauskomme und deine Frage beantworte, doch nochmal ganz kurz den Schwenk zu meiner Rolle machen, weil du hast jetzt auch sehr viel angesprochen mit, also Recht auf Meinungsäußerung, Recht auf Privatsphäre und das ist mir vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal so wichtig zu erwähnen, dass eben der Diskurs ist so schwierig, weil auch eben, wenn ich jetzt auf die kinderrechtliche Ebene runtergehe, die quasi ja Menschenrechte, aber für Kinder speziell gemacht sind, ich eben auch dieses Recht auf Privatsphäre habe, das Recht auf Teilhabe, auch auf digitale Teilhabe, ein Recht auf Spiel und Freizeit, auf Bildung, ja, und auf Wissen, dass sich Kinder und Jugendliche zusammentun, also auch wenn wir über eben Altersbeschränkungen reden und auch generell Kontrolle von sozialen Social Media Diensten, geht es immer um viele Rechte, die eingeschränkt werden können potenziell, ja, aber auch um vielleicht andere Rechte, eben das Recht auf Gesundheit, auf Schutz zu stärken. Und das ist immer, hat immer eine politische Dimension und eine Wertefrage. Ja. Und wenn zum Beispiel gibt also zum Beispiel recht gute Belege, wie Social Media positive Effekte hat für junge Menschen aus der queeren Community. die sich nämlich gerade so aus, da gibt es aus den USA Studien, dass sich ein Großteil der Jugendlichen so im Wege ihres Coming-outs über soziale Medien Unterstützung holen über die queere Community und das nachweislich psychische Belastungen und Druck reduziert. Und das finde ich total super. Wenn du jetzt vielleicht mit einer anderen Person redest, die zu diesem Thema queere Community und Rechte von queeren Menschen eine andere politische Haltung hat oder eine andere ethische oder religiöse Haltung, dann schaut das Ganze ganz anders aus, ja. Und es ist was an, das, die eine Frage ist zum Beispiel, wenn jetzt Österreich in diesen Diskurs eintritt, was ist jugendgefährdend, was ist nicht jugendgefährdend, dann läuft die Diskussion anders ab als in vielen anderen Staaten in dieser Welt, ja, wo wahrscheinlich sehr schnell so eine Debatte dazu genutzt werden würde, zu sagen, okay, in dem Moment, wo wir irgendwas haben, wo auch nur eine Regenbogenflagge irgendwie erkenntlich ist, ja, sperren wir das einmal für alle bis 18, weil das jugendgefährdend ist. Ja. Und wieso gelingt uns das so schwer, jetzt zum Beispiel, weiß nicht, da die Konzerne in die Pflicht zu nehmen? Ich glaube ja, dass das auch kein Unterschied ist zwischen der digitalen Welt und der realen Welt, ganz ehrlich. Also wenn wir uns nur Sinn halten,
guter Punkt,
in der digitalen
ja.
Welt Menschenrechtsverletzungen oder Rechtsverletzungen so sichtbar. Also wir zum Beispiel, die Kinder- und Jugendanwaltschaft, wir haben ja wirklich ganz viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Der häufigste Grund, weswegen sich Jugendliche an uns wenden, ist das Thema Mobbing und Cybermobbing. Wobei bei uns das Thema Cybermobbing eigentlich nur, oder das ist nur, also jetzt falsch, aber Cybermobbing in der Ausprägung ist meistens, dass das Mobbing, das zum Beispiel jetzt im Klassenraum stattfindet, sich auch in die digitale Welt überträgt. Und dort ist es sichtbar, dort wird es aufgezeichnet. Aber wir alle leben in einer Welt, in der Menschenrechtsverletzungen tagtäglich auf dem Programm stehen. Und ich bin mir sicher, dass ich jetzt irgendein Kleidungsstück an mir trage. Also mir ist grundsätzlich sind Menschenrechte und fairer Handel und so sehr wichtig. Ja, aber natürlich, also auch ich, also ich ziehe das nicht hundertprozentig stringent durch. Ich habe sicher irgendein Kleidungsstück an mir, das möglicherweise irgendwo auf der Welt von einem Kind produziert worden ist, dafür, dass ein großer Konzern ganz viel Geld damit verdient, dass es hier dann billig verkaufen kann. Und also ich glaube, dass wir uns, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ja, als Johanna Fellinger, dass wir uns generell die Frage stellen müssen, wie sehr, also wie schaffen wir es? Also Kapitalismus hat sicherlich seine Vorteile, aber hat einfach auch ganz massive Nachteile. Und das erleben wir jetzt in der digitalen Welt, aber das erleben wir auch jeden Tag, wenn wir einkaufen gehen. Oder ja, brauchen wir, glaube ich, gar nicht so weit außerhalb der EU blicken, auch innerhalb des Österreich oder des europäischen Systems passieren einfach jeden Tag Menschenrechtsverletzungen. Auch wenn man sich anschaut, wie gehen wir mit Menschen um, die auf der Flucht sind, die also da haben wir einfach große Themen und man darf sich davon, glaube ich, auch nicht einschüchtern lassen. Ja, also wir haben als Gesellschaft, wir sind die Konsumenten, ja, und wenn wir uns diesen Themen bewusst sind und wenn wir uns dem annehmen, und ich glaube, dass wir uns dem immer mehr annehmen, das ist ja, wir haben ja eben nicht nur negative Entwicklungen in unserer modernen Welt, sondern auch durchaus auch positive. Ich glaube, dass wir da tatsächlich auch die Macht hätten, was dran zu verändern.
Jetzt eigentlich jetzt schon zum Schluss hin, und das ist, ich würde sagen, wir gehen vielleicht nochmal zurück dann auch zu diesem, ja, wie setzt man das jetzt eigentlich dann auch praktisch oder auch ganz pragmatisch um? Weil es ist natürlich, also es hat ja einen Dringlichkeitsaspekt. Also das ist ja schon das, wenn man denkt, ja, du hast das vorher auch gesagt, also als Mutter würde ich ja am liebsten manchmal sagen, ja, jetzt verbieten wir das einfach alles. Jetzt, und das ist, glaube ich, schon auch natürlich der Wunsch von ganz vielen. Jetzt, ich brauche jetzt einfach einen praktischen, ja, Vorschlag, wie kann ich das jetzt machen, und ich brauche vielleicht auch eben andere, die das dann für mich lösen. Wir haben zum Beispiel in einer letzten Folge haben wir mit Florian Wachter, mit dem Direktor vom BRG gesprochen, finde ich eben so jetzt einen ganz pragmatischen Zugang gewählt hat, der sagt jetzt einfach, also auch einen mutigen Weg, der sagt jetzt einfach so, die nächste erste Klasse, also eine von den ersten Klassen, die jetzt startet, die haben einfach alle kein Smartphone, die Kinder. Wir haben da eine Vereinbarung getroffen mit den Eltern. Es gibt da überhaupt keine Smartphone-Nutzung. Ja, also im ersten Moment ist natürlich sowas, also auch für viele Eltern, wow, finde ich super, nimmt mir ganz viel, vielleicht auch ganz viel Diskussion weg, nimmt mir ganz viel Entscheidung, ja, nimmt mir eigentlich eine Entscheidung ab, ich bringe da jetzt mein Kind hin. Aber wo ordnet jetzt auch zum Beispiel eben aus Sicht der Kinderrechte, wo ordnest du das da jetzt ein? Weil im Prinzip nehme ich ihnen ja dann auch vielleicht wieder einen Raum weg. Wenn ich jetzt sage, so, das ist jetzt einfach dieser geschützte Raum. Aber was ist es eigentlich denn wirklich für ein Raum? Also ich nehme ja einfach nur was weg, eigentlich.
Oder sag mal so, wie seht ihr das? Weil ja. Sozusagen, weil wichtig ist ja auch noch der Punkt, ich glaube, dem Florian geht es ja auch um das Thema zu sagen, Smartphone-Nutzung hat per se nichts mit Medienkompetenz zu tun. Und, oder sagen wir mal so, smart, es heißt nicht, dass ich Medienkompetenz aufbauen kann. Es heißt nicht, dass ich keine Medienkompetenz aufbauen kann, wenn ich kein Smartphone besitze. Also sogar im Gegenteil. Er sagt halt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nicht lernen kann, Inhalte einzuordnen. Das ist ein sehr zentraler Teil in diesem Experiment.
Und gleichzeitig ist es ein sozialer Raum.
Natürlich. Und das ist genau sozusagen auch der Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt eine Klasse, die dezidiert auf diese Endgeräte mit dieser Nutzung, mit allem Problematischen, aber natürlich auch mit allem Zugang zu potenziell Positiven, die diese Geräte haben, natürlich nicht mehr möglich. Wie ordnet ihr sowas ein?
Da muss ich jetzt ein kurzes Verständnis, weil ich habe mir die bisherigen Folgen noch nicht angehört. Das heißt, die Kinder haben generell kein Smartphone, also auch nicht zu Hause sozusagen.
Genau, das ist die Idee dahinter, dass es da einfach gar kein Smartphone, es existiert kein Smartphone, es existiert zu Hause keins, in der Schule natürlich auch nicht.
Also ich möchte es jetzt nicht per se ablehnen oder also ich glaube schon, dass ja, möglicherweise ist es auch, ist auch ein gangbarer Weg, ja. Es ist, Medienerziehung ist einfach auch zum großen Teil, wie wir eh schon vorher gesagt haben, Teil des Privat- und Familienlebens, ja. Und weder ich als Kinder- und Jugendanwältin noch der Staat hat die Legitimität, Eltern das abzusprechen, dass sie diese Entscheidung für ihre Kinder treffen, dass sie bis zu einem gewissen Alter, wenn ich jetzt vielleicht 14 oder 15 oder 16, gar kein Smartphone haben. Ich finde das in Ordnung. Was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, sind einfach wieder diese kinderrechtliche Brille darauf zu haben. Ja, also die Kinderrechtskonvention, ich glaube, das tät uns, also ich kann dazu sagen, ja, ich habe ganz, ganz lange Zeit am Jugendamt in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und habe da viel mit Kinderrechten zu tun gehabt, aber ich war eigentlich nie so auf der Ebene der UN-Kinderrechtskonvention. Und in dem Moment, wo ich mich als Kinder- und Jugendanwältin beworben habe und mich angefangen habe vorzubereiten für den Bewerbungsprozess und dann spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Aufgabe übernommen habe, hat es auch meinen Blick als Mutter verändert auf die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehe und wie ich meine Kinder erziehe. Und weil eine der vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention ist das Recht auf Partizipation. Und das ist das, was wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft fordern, ist, dass man Kindern und Jugendlichen immer respektvoll und auf Augenhöhe begegnet, dass man sie kindgerecht informiert, dass man sie einbezieht und das ist und ihre Meinung hört und berücksichtigt. Und das ist was, das geht in unserem Alltag so oft unter. Und ich glaube, wenn das ein, also ich denke mir, Kinder haben diesen Schulwechsel von der Volksschule in die Sekundarstufe 1, also ins Gymnasium oder in die Mittelschule und das ist ja eigentlich schon ein Weg, der partizipativ und der Einbeziehung des Kindes erfolgen sollte. Zu schauen, einerseits, was ist die Eignung des Kindes, ja, wie sind die schulischen Leistungen? Ich meine, ich muss ganz ehrlich, kann man auch viel darüber diskutieren, ja, aber auch, was will das Kind eigentlich, ja, auf was für eine Schule, auf was für einen Schulzweig will das Kind gehen? Und ich finde, wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich mein Kind in eine smartphonefreie Klasse gebe, dann ist das eine Entscheidung, die muss ich mit dem Kind gemeinsam thematisieren. Und ich stelle mir halt die Frage, was ist, wenn dann das Kind sagt, ja, okay, oder vielleicht gar nicht das gar nicht übernaus, also quasi nicht so mitbekommt, weil einfach das in dem Alter noch nicht so das Thema ist. Aber dann irgendwann der Wunsch kommt mit 12, jetzt hätte ich aber gerne ein Smartphone, weil ich sehe, dass die Nachbarskinder und die Freunde aus der Schule, die von früher, die haben alle eins. Und wie gehen wir dann damit um? Und das sind die Fragen, die immer jetzt immer gestellt habe, wenn ich so von dieser smartphonefreien Klasse gehört habe. Und ich hoffe einfach, dass diese Prozesse dann immer auf Augenhöhe mit den betroffenen Kindern gelöst werden. Und wenn das passiert und die Kinder, also dann glaube ich, kann ich mir das vorstellen, dass das auch super gut funktioniert. Ja, und ich bin auch absolut der Meinung, ja, Medienbildung muss nicht über ein Smartphone erfolgen. Aber klar ist auch, digitale Bildung in der Schule ist momentan ganz oft, ich lerne, wie ich eine Excel-Tabelle ausfülle und ich lerne, wie ich ein Word-Dokument schreibe und mit Steuerung C, Steuerung V Inhalte kopiere. Und das ist nicht Medienbildung, ja. Also da müssen wir halt wirklich schauen. Und ich schon auch ein Gedanke zur Altersbeschränkung von Social Media ist, also wenn jetzt zum Beispiel das bis 16 Jahre gehen würde in Österreich, ich würde als mir wirklich auch Sorgen darum machen, dass meine Kinder dann in ihren Entwicklungschancen und ihren Bildungschancen gehemmt sind, weil sie dann einfach abgehängt sind im Vergleich zu anderen Generationen. Also das ist, wir müssen einfach wissen, wir haben KI ist ein riesiges Thema. Ja, das ist wird einfach spielt eine riesige Rolle jetzt schon in unserem Berufsleben und das wird vermutlich nicht weggehen. Und wir müssen schon schauen, dass wir unseren Kindern nicht auch Ausbildungschancen verbauen mit Entscheidungen, die wir jetzt treffen, in auch mit den besten Absichten, um unsere Kinder zu schützen.
Jetzt würde ich da nochmal einhaken im Sinne von, ich glaube, die Thematik ist ja eine die, wo ich sage, ich muss ja auch ein bisschen abwägen zwischen wo, es geht ja immer bei dieser ganzen Diskussion, wann sind eigentlich sinnvoll Eintrittsmomente für gewisse Dinge in jeder Kindheit. Und ich glaube, bei diesem Experiment ist es ja auch so gedacht, dass wenn dann dieser Wunsch kommt, hat der Flo ja auch formuliert, man kann so und so den Eltern natürlich nicht verbieten, dass sie dann das Smartphone besorgen, logischerweise, weil es einfach nicht, auch nicht im Sinne von der, vom BRG liegt und auch vom Flo in dem Experiment nicht. Aber ich glaube, der Wunsch ist schon da, zu sagen, es gibt so einen Moment, ab dem es Sinn macht. Und wenn ich jetzt sagen würde, das, was du jetzt gerade gesagt hast, Partizipation und so weiter, dann kommt ja immer der Klassiker, ja, Alkohol. Alkohol, wenn ich das jetzt sozusagen von dem Alkohol, wenn ich jetzt den Devil Advocate, also den Devil's Advocate oder den, wie sagt man das auf Deutsch, das deutsche Worte, wir wissen, was gemeint ist, ja. Den Anwalt
Advocatus
des Teufels spiele, dann würde ich ja sagen, naja, so also Bier trinken ist ja auch Geselligkeit und so weiter und so fort, das hat ja auch irgendwie positive Effekte sozial, weil das jetzt zusammen und Geselligkeit und so und ja, irgendwie so, aber da sagen wir dann, na, Alkohol ist einfach ein Thema, das ist eh schon recht früh bei uns, mit 16 darf man dann irgendwie teilweise schon Alkohol trinken, was ja auch eigentlich der völlige Wahnsinn ist aus jetziger wissenschaftlicher Lage. Und gleichzeitig ähnelt das Argument schon relativ viel diesen Parallelitäten natürlich von wegen, naja, es gibt viele negative Aspekte. Jetzt sind die Vorzeichen wahrscheinlich da umgedreht, weil ich weiß, okay, die negativen Aspekte beim Alkohol eindeutig überwiegen, die positiven nicht aufwiegen, also das Netto negativ zu positiv. Und gleichzeitig ist es ja die Frage, wann lasse ich Kinder zu welchen Dingen hin? Wie würdest du diesem Argument begegnen?
Also ich persönlich, ich meine, Alkohol zu konsumieren ist eine Entscheidung, ab einem gewissen Alter kann man die selber treffen. Und ich meine, also ich bin jetzt trinke auch ab und zu ein Glas Wein oder so, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Alkohol jetzt komplett verteufel, aber wir haben in Österreich ein massives Problem mit Alkohol und vor allem auch mit dem gesellschaftlichen Zugang, den wir Alkohol gegenüber haben. Und Alkohol oder Zigaretten es gibt manchmal Gründe dafür, dass man sagt, okay, man konsumiert das, aber ich kann dem nichts Positives abgewinnen. Ja, ich kann nicht sagen, das ist nicht der Alkohol, der uns gesellig macht, ja, sondern wir als Menschen sind gesellig. Ja. Und Und im Gegensatz dazu gibt es für soziale Medien, wobei, also wie gesagt nochmal, ich habe immer dieses Problem, dass wir eigentlich nicht genau wissen, worüber reden wir eigentlich jetzt. Ja, es ist immer diese Unschärfe, die schwingt mit. Ja. Aber dass soziale Medien grundsätzlich, die Nutzung von sozialen Medien hat nachweislich positive Effekte. Und deswegen kann man das einfach nicht vergleichen. Ja. Und es gibt wirklich, wir müssen da aufpassen, es gibt wirklich, auch vor allem gewisse Jugendliche, die profitieren ganz besonders davon, weil sie eben zu Randgruppen gehören, marginalisierten, nicht sichtbaren Gruppen. Mhm. Und ja, das, und ich denke mir selber auch manchmal, jetzt auch wieder jetzt nicht sehr evidenzbasiert, aber vielleicht so der Vergleich zu mir selber auch, ja, wie ich war jetzt auch in der Schulzeit jetzt nicht die jetzt immer so bei den allerbeliebtesten dabei war, die immer so in der Konformität mitgeschwommen ist. Ja. Ich war auch so ein bisschen in einer popkulturellen Randgruppe. Wenn ich mir das jetzt anschaue, Jugendliche, die jetzt ähnlich unterwegs sind, wie viele Idole und Vorbilder, Peers, die sozusagen im digitalen Raum haben, da habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, so, boah, wenn ich das damals schon gehabt hätte, wenn ich mir die YouTuberin damals schon anschauen hätte können oder den Podcast von ihr auf Spotify anhören hätte können, wie hätte mich das gestärkt in dem Wissen, es müssen nicht alle genormt sein und es müssen nicht alle gleich sein. Natürlich hat man genauso die negativen Effekte, jetzt zum Beispiel mit Skinny Talk, ja, und mit also negative Effekte auf das Selbstwertgefühl. Aber es ist eben nicht alles negativ und deswegen hinkt für mich einfach dieser Vergleich mit Alkohol oder anderen Drogen.
Ja. Wir können also mitnehmen, so einfach zu sagen, Social Media ja oder nein ist es nicht. Und
worüber reden wir eigentlich?
Worüber reden wir eigentlich, wenn wir Social Media meinen?
Genau. Und ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz eine Anmerkung auch zur handyfreien Klasse machen. Auch wenn sich jetzt zum Beispiel Österreich entscheiden würde. Ich meine, wie gesagt, nochmal, wir brauchen Altersbeschränkungen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Also es ist wirklich noch einmal, es ist an der höchsten Zeit. Es ist so dringend notwendig, dass wir Kinder und Jugendliche davor schützen, dass sie einfach ins Internet gehen können, auf irgendeine Pornografie-Plattform gehen und einmal klicken, ja, ich bin über 18. Und dann stehen ihnen Inhalte zur Verfügung, die ihnen ihre sexuelle Entwicklung komplett durcheinander schmeißt. Ja. Das ist, finde ich, noch viel ein größeres Problem, das wir momentan haben. Mhm. Aber selbst wenn wir eine Altersbeschränkung haben und sagen wir, der österreichische Staat würde jetzt sagen, ja, wir machen bis 12 oder bis 14 eine Altersbeschränkung, aber wir machen das nur ganz streng, wir nehmen nur Meta, TikTok mit hinein und alles andere, YouTube lassen wir jetzt mal unreglementiert. Selbst dann hätte jeder Elternteil nach wie vor die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ich möchte mein Kind in eine handyfreie Klasse geben. Oder ich gebe meinem Kind, das Kind kriegt nur Nokia, bis es 16 ist, ja, und erst dann kriegt es ein Smartphone. Also es gibt nach wie vor diese Möglichkeit, selber zu sagen, ich entscheide mich bei der Erziehung meiner Kinder für einen anderen Weg. Und diese Entscheidungen, die müssen wir genauso stärken, die Eltern in dieser Entscheidung.
Das ist vielleicht ein schöner Abschluss zu dem Gespräch.
Ja, ja.
Ich möchte jetzt nochmal mitnehmen. Ich habe viel gelernt. Ich bin sozusagen die. Wir haben die letzte Folge, die ist jetzt noch nicht veröffentlicht, haben über das Thema Doppelmoral gesprochen, im Sinne von Eltern fordern von ihren Kindern was, was sie selber nicht einhalten. Und wir sind, glaube ich, beide, kann man eigentlich jetzt schon teasern, die besten, oder brauchen wir nicht teasern, die Folge kommt ja nach der raus, die besten Beispiele dafür, wie sowas aussieht im Alltag. Selbst, also meine Kinder zum Beispiel, also meine Tochter, die ist jetzt 12 geworden, die hat bis jetzt kein Smartphone, einfach weil ich zu viel selbst, ich gehöre wahrscheinlich zu diesen 10%, würde ich sagen, die da von dieser einer sehr, sehr negativen Nutzung betroffen sind oder von einer grundsätzlich beruflich und so weiter alles verbunden. Aber ich habe mit der Perspektive, die einen im ersten Moment, wenn man es so massenmedial hört, einen sehr irritiert, zu sagen, Moment mal, was, wie, ja, Social Media Verbot ist doch gut. Ich muss sagen, ich merke mir sozusagen, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto unsicherer, ob es die total richtige Entscheidung ist, diese Absoluthaltungen einzunehmen. Und natürlich ist es die nicht, die ist es nirgendwo wahrscheinlich. In den seltensten Fällen, in absoluten Ausnahmefällen sind die krassesten Schwarz-Weiß-Lösungen die besten. Aber ich glaube sozusagen, was mir auffällt, ist, ich werde mir immer unsicherer, ob meine absolute Haltung zu diesem "wir machen das jetzt so" die richtige ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen der Reflexion. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Na, absolut. Das ist vor allem immer dieses immer noch dieser Satz, der mir immer wieder kommt: Kinder haben einfach auch Rechte und Kinder haben das Recht, auch mitzureden. Also wir reden, das machen wir ja auch, wir reden ja jetzt ganz viel
über Kinder.
Ja,
richtig.
Wir reden ganz viel über Eltern, ganz viel über Kinder. Wir reden zwar dann mit Eltern vielleicht und mit anderen, aber wir müssen auch jetzt auch unbedingt mal
mit Kindern
reden.
Ja, ich meine, wir haben ja auch eine Radiosendung, Kia on Air, die wir seit kurzem auch auf, also wir die Folgen seit kurzem auch auf Spotify veröffentlichen. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch gern bei unserem Team. Vielleicht lässt sich da ja auch eine Kooperation machen mit Kia on Air und jungen Studiogästen.
Sehr gern. Johanna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Sachen für uns eingeordnet hast aus Sicht der Kia in Salzburg. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen Einsatz und für alles, was ihr mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft macht. Und sag herzlichen Dank für die Teilnahme bei uns im Podcast Kopf hoch.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Es war total ein schönes und spannendes Gespräch mit euch beiden.
Danke sehr.
Super, danke.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
So ist es. Bis dahin.